Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon begrüßt Sie Doris Schäfer-Noske zu einer Sendung, in der es um die aktuelle Lage der Welt geht, aber zunächst auch um die Bretter, die die Welt bedeuten, also ums Theater. Eine amerikanische Familie, die ein englisches Schloss kauft, trotz Warnungen vor einem Gespenst und die seinen Spuren dann mit Putzmitteln zu Leibe rückt. Oder ein reicher, schöner Mann, dessen Porträt an seiner Stelle altert. Oscar Wilde hat viele märchenhafte Geschichten geschrieben. In London war der Schriftsteller ein bekannter Dandy, der sich exzentrisch kleidete und berühmt war für seinen Sinn für Ästhetik. Eine Eigenschaft, die er sich im Übrigen bis zu seinem Tod bewahrt hat. So soll er noch auf dem Sterbebett in einem schäbigen Hotel gesagt haben, entweder diese Tapete muss verschwinden oder ich. In den letzten 5 Lebensjahren, da war sein gesellschaftliches Leben allerdings zusammengebrochen. Oscar Wilde wurde öffentlich gedemütigt und wegen Homosexualität zu 2 Jahren Zwangsarbeit verurteilt. Im Gefängnis beginnt jetzt ein Theaterabend, der gestern in Düsseldorf Premiere hatte. Titel: Die Märchen des Oscar Wilde. Und unsere Theaterkritikerin Dorothea Markus war dabei.
Aus dieser Zelle gibt es kein Entkommen. Hoch oben über der Drehbühne ist sie aufgebaut, eng mit hohen Wänden und einem winzigen Fenster. Darin sitzt Schauspieler Jascha Finn-Nolting als Oscar Wilde, Häftling C33 in weißer Gefängniskluft.
Nein, bitte nicht diesen Blick, Robert.
Lass mich doch wissen, wie es dir geht.
Ich darf nicht schreiben, außer 2 Briefe in der Woche und meine Unterschriften.
Ich weiß, aber das meine ich nicht.
Die Bücher in der Gefängnisbibliothek habe ich bereits mehrmals durchgelesen.
Sein einziger Trost: ab und zu Besuch von seiner Mutter oder selten von seinem geliebten Bosey, Lord Douglas, mit dem den realen Oscar Wilde Zeit seines Lebens eine geradezu toxische Abhängigkeit verband. Und sein Gefängniswärter Martin, gespielt von Thomas Wittmann, der ihm Ingwerkekse bringt und immer wieder seinen übersprudelnden Fantasien zuhört. Es hat den Gefängniswärter tatsächlich gegeben. Märchen für Märchen erzählt ihm Oscar Wilde wie in 1001 Nacht. Und so entfaltet sich aus der winzigen Zelle sein ganzes poetisches Universum auf der riesigen Bühne.
Sit closer, love.
Sit closer, love.
It's here I try.
If I make that vow.
One word is enough.
Enough for two.
Like me and you.
Like me and you.
Als der Mond am Himmel stand, flog die Nachtigall zum Rosenstrauch und drückte ihre Brust gegen den Dorn.
Viele dieser traurigen und zugleich durch und durch sarkastisch-ironischen Märchen des Oscar Wilde werden von Regisseur André Kaczmarczyk bunt in Szene gesetzt. Etwa Die Nachtigall und die Rose. Am Ende stirbt der Singvogel umsonst. Oder Die bemerkenswerte Rakete. Am Ende fliegt sie in den Graben. Oder Der glückliche Prinz. Am Ende landet er auf dem Müllhaufen. Um die Märchen lebendig zu machen, sind rund 20 Schauspieler auf der Bühne, tanzen, spielen, singen. Es ist ein Fest aus glitzernd queeren Kostümen. Die Nachtigall trippelt als Balletttänzerin in Rot-Gold. Der Prinz ist ein Ritter in rosa Rüstung. Zusammen mit der Musik von Mats Johann Lenders wird das zu einem opulenten Gesamtkunstwerk. Das Kammerorchester sitzt unterhalb der Bühne und kreiert gewaltige melancholische Klänge mit Flügel, Streicher, einer japanischen Miyadaiko-Trommel. Im Zentrum der Aufführung steht aber vor allem der Gaststar Georgette Dee. Déseuse und Chansonnette. Er oder sie singt die Songs betörend, melancholisch, mit einer fast schon kitschigen Emphase und spielt auch die Mutter von Oscar Wilde.
Ich gab dir ein Herz, das dem meinen gleicht. Ein Herz, das immer bereit ist zu lieben. Das Leben ist Qual und Hoffnung, Illusion und Verzweiflung zugleich. Doch am Ende bleibt nur die Verzweiflung. Oh, blossom that hangs in the tremulous air. Oh, come down for my love.
Teilweise wirkt das alles wie ein Musical. So viel Raum nehmen die Songs ein, sind schräg, kantig, sehnsüchtig, anrührend. Die Drehbühne rast, erzeugt immer neue, bunte Bilder, zeigt aber auch immer wieder eine fragile Gerüstlandschaft. Wie schnell kann das Lebensfest vorbei sein? Dann wird der Raum ganz kahl und leer und Oscar Wilde wird als willkürlich verhafteter, politischer Gefangener gezeigt, der sogar in Isolationshaft gefoltert wird. Nur weil er wegen seiner Homosexualität gegen damalige Moralvorstellungen verstieß.
C33, wer hat begonnen zu reden?
Ich allein.
C33 nochmal, wer hat angefangen zu sprechen?
Ich habe angefangen
zu
sprechen.
Wer hat angefangen?
Ich habe damit angefangen.
C33. Bringen Sie C33 in den Isolationstrakt. Musste meinem Frühstück, meine Eier werden kalt. Aber das Problem haben Sie nicht, hm? C33... So warm, wie Sie sind.
Kaum zu glauben, dass der Text dieses Abends nahezu rein dokumentarisch ist. Eine Collage aus Wilde-Texten, Briefen und Original-Vernehmungsprotokollen. Und man kann als Zuschauer gar nicht anders, als ergriffen zu sein von dieser Hommage an einen Ausnahmekünstler. Von der Kraft des Dichters, der am Ende zwar gebrochen und ruiniert, viel zu jung stirbt, sich aber von niemandem je die Fantasie und den Glanz stehlen ließ. In Zeiten der wachsenden Queerfeindschaft zudem eine wichtige politische Aussage. Ob das Ganze wirklich mit einer so riesigen Show erzählt werden muss, ist eine andere Frage.
Dorothea Markus war das über die neue Theaterproduktion Die Märchen des Oscar Wilde, die in Düsseldorf Premiere hatte. Jugendliche, die zurzeit in Russland zur Schule gehen, die werden seit 2023 mit einem neuen Geschichtsbuch unterrichtet für die 10. und 11. Klasse. Darin wird über den Krieg in der Ukraine die Sichtweise des Kreml verbreitet, aber auch über andere geschichtliche Ereignisse. So heißt es zur Wiedervereinigung im Lehrbuch, Westdeutschland habe die DDR quasi annektiert. Vom friedlichen Aufstand in der DDR und dem Mauerfall ist jedenfalls keine Rede. Mitgeschrieben hat an diesem ideologisch eingefärbten Lehrbuch Wladimir Medinsky, ein langjähriger Vertrauter des russischen Präsidenten Putin und ein Mann, der jetzt fast einstimmig zum Leiter des russischen Schriftstellerverbands gewählt worden ist. Zur Seite bekam er systemtreue Mitstreiter, zum Beispiel einen Priester, von dem es heißt, er sei Putins Beichtvater. Christine Dornblüt fasst die Reaktionen auf die Neubesetzung zusammen.
Juri Paljakow galt mal als ein progressiver Schriftsteller. In der Sowjetunion hatte er Probleme, die Zensur zu passieren. Den Wechsel an der Spitze des russischen Schriftstellerverbandes vergleicht er mit einer Personalentscheidung in den 1930er Jahren unter Stalin und findet das positiv.
Als 1934 der erste sowjetische Schriftstellerverband gegründet wurde, hat man erstmal einen Schreiber an die Spitze gewählt, Maxim Gorki. Nach Gorkis Tod wurde Wladimir Stavsky zunächst zum Generalsekretär berufen und dann wurde er Vorsitzender des Verbands. Stavsky hatte sich vor allem in der Partei bewährt. Er hat den Schriftstellerverband so organisiert, dass er 1941, als Stavsky selbst als Kriegsreporter an die Front ging, wie am Schnürchen funktionierte.
So Paljakow im Gespräch mit dem Massenblatt Komsomolskaja Pravda. Wie so viele Intellektuelle in Russland hat er seine Gesinnung komplett geändert. Angesichts der seiner Ansicht nach grandiosen geistigen Aufgaben, vor denen Russland heute stehe, müssten sich die Schriftsteller vereinen. Und Wladimir Medinsky sei genau der Richtige dafür.
Dass sich jemand mit so kolossalen Erfahrungen in Verwaltung und Politik bereit erklärt hat, den Verband zu leiten, halte ich für einen großen Erfolg der Schriftsteller.
Der neue Vorsitzende Wladimir Medinsky hat Bücher geschrieben, in denen er sich über angebliche Mythen des Westens über Russland auslässt. Er selbst verbreitet Mythen über die sowjetische Geschichte, die nachweislich mit der Wahrheit nichts zu tun haben. Seine Doktorarbeit wurde von Historikern als unwissenschaftlich und als Plagiat abgelehnt. Aber Medinsky hat Einfluss. Er leitet die russländische militärhistorische Gesellschaft, ein wichtiger Posten in einer Zeit, in der die russische Führung unter Putin Geschichte als Waffe benutzt. Vor den rund 150 Delegierten des Schriftstellerkongresses verlas Medinsky zunächst eine Grußbotschaft Wladimir Putins. Dann versprach er vor allem Geld.
Die staatliche Filmförderung geht heute in die Milliarden. Die große russische Theatertradition wird mit riesigen Subventionen unterstützt. Die Literatur dagegen bekommt fast nichts. Weder Geld noch Aufmerksamkeit. Deshalb ist die Literaturwelt in kleine Grüppchen ohne Einfluss zerfallen.
Der russische Schriftstellerverband, zu dessen Vorsitzenden Medinsky dann mit nur einer Gegenstimme gewählt wurde, ist die größte Vereinigung von Schriftstellern in Russland. Außerdem gibt es noch einen Verband russischer, einen Verband Sankt Petersburger und einen Moskauer Schriftsteller. Medinsky strebt ihre Vereinigung an.
Perspektivisch müssen wir einen vereinigten russischen Schriftstellerverband schaffen, der Einfluss hat und in dem jeder stolz ist, das Mitgliedsabzeichen zu tragen. An die Arbeit, Genossen.
Der Dichter und oppositionelle ehemalige Bürgermeister von Jekaterinburg, Jewgeni Greußmann, ist nach der Wahl Medinskys aus dem Schriftstellerverband ausgetreten. Der Satiriker Viktor Schenderowitsch hat Russland längst verlassen. Er äußerte sich im exilrussischen Podcast Chodorkowski Live.
Medinsky ist ein Plagiator. Das war alles absehbar. Die werden schauen, dass sie Mittel vom Staat kriegen. Im Gegenzug müssen sie sich als Opritschnina im Bereich der Literatur betätigen.
Die Opritschnina war eine brutale Geheimpolizei, mit der Zar Iwan der Schreckliche seine politischen Gegner erledigte. Der Schriftsteller Wladimir Sorokin hat ihr in seinem Roman »Der Tag des Opritschniks« eine Wiederkehr prophezeit. Auch andere Entwicklungen in Russland deuten darauf, dass der Literaturbetrieb noch stärker auf Linie gebracht werden soll. Derzeit ist ein Gesetz in Vorbereitung, das es verbietet, Bücher mit obszöner Sprache zu vertreiben, was auch immer unter obszöner Sprache zu verstehen ist. Der Kulturwissenschaftler Jan Levchenko spricht von einem Amalgam von Maßnahmen. Er hat Russland nach dem Großangriff auf die Ukraine verlassen. Dem Internetsender Nastajaschee Vremya sagte er,
der Wechsel an der Spitze des Schriftstellerverbands kürzlich, die gesamten Prozesse im Bereich Literatur, all das kann man mit einem Wort bezeichnen. Säuberung.
In Russland ist ein Vertrauter von Präsident Putin zum Leiter des Schriftstellerverbands gewählt worden, Christine Dornblut berichtete. Übermorgen, da wollen Vertreter der Ukraine und der USA in Saudi-Arabien über eine Waffenruhe mit Russland sprechen. Was dabei erreicht wird, ist natürlich völlig offen. Aber wie kann es irgendwann wieder Frieden in der Ukraine geben und wie ist eine Aussöhnung mit Russland möglich? Darüber habe ich heute mit der russischen Historikerin Irina Scherbakowa sprechen können. Sie ist Gründungsmitglied der Menschenrechtsorganisation Memorial, die mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet worden ist. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine hat Scherbakowa ihre Heimat verlassen und lebt und arbeitet inzwischen in Deutschland. Zusammen mit mehr als 600 Persönlichkeiten aus Politik, Wissenschaft, Medien und Kunst hat sie diese Woche einen internationalen Aufruf unterschrieben. Darin wird vor einem Einfrieren des Konflikts gewarnt und eine offensive Gesamtstrategie des Westens gegenüber Russland gefordert. Gibt es denn derzeit überhaupt eine Chance auf einen Frieden mit Russland? Das habe ich Irina Scherbakowa gefragt.
Es ist eine sehr schwierige Frage. Erstens, also wir haben jetzt zwei Großmächte mit Atomwaffen und so. Also werden von den Autokraten geleitet und in Russland sieht das ganz düster aus, weil es ist eine Form der Diktatur und Amerika ist unberechenbar geworden. Und wenn man mit solchen Menschen zu tun hat, kann man nicht auf ihre Versprechungen oder ihre Aussagen absolut verlassen. Und ich glaube, also was die wollen, also das ist die Machtdemonstration. Und das ist ein Kampf eigentlich gegen das System und gegen die Institute und auch gegen die Sicherheit in der ganzen Welt. Und das macht die ganze Situation also natürlich sehr gefährlich, absolut unklar. Ich glaube also, dass die Verhandlungen zu einem wahren Frieden kommen können, nur wenn es ein gerechter Frieden für Ukraine gewährleistet kann. Und wie der gewährleistet werden kann, glaube ich, also ist mehr oder weniger, hoffe ich, für Europa klar geworden. Da sind die Garantien, dass Putin nicht im jeden Augenblick einen neuen Angriff bekommt. Und das heißt ein neues Modell der europäischen Sicherheit.
Der Aufruf, den Sie und viele andere Persönlichkeiten unterzeichnet haben, der ist ja geschrieben worden, bevor es zum Eklat gekommen ist zwischen US-Präsident Trump und dem ukrainischen Präsidenten Zelensky. Ist denn der Aufruf damit jetzt schon Geschichte oder welche Punkte des Aufrufs tragen jetzt noch?
Nein, das ist überhaupt nicht Geschichte. Ich glaube im Gegenteil. Also wir haben erlebt, dass Trump überhaupt keinen wirklichen Plan hat, wie es für Autokraten übrigens und für solche Menschen üblich ist. Er hatte wahrscheinlich im Kopf, dass er irgendwie alle Seiten anschreit und sie erpresst, vor allem Ukraine erpresst. Das ist also, was wir erlebt haben, war die Erpressung Ukraine. Und das war eigentlich, was alle ja schon sehr gemerkt haben und darüber gesprochen haben, also Putin hält sich da raus. Er garantiert ja gar nichts. Er wartet ab. Er wartet ab, dass Ukraine eigentlich in die Situation gedrückt wird, wo sie nachgeben muss. Indem Ukraine jetzt überhaupt zum Beispiel keinen mehr Nachrichtendienst bekommt, indem weitere Unterstützung auf Eis gelegt wurde. Wir sehen ja nichts gegen Putin. Wir sehen nur also den Angriff auf den Schwächeren. Und ich glaube, das hat überhaupt nicht an der Aktualität verloren.
Nach diesem Eklat ist ja Europa klar geworden, dass die USA als Unterstützer der Ukraine und auch als Sicherheitsgarant für Europa ausfallen. Der Westen, der da seine Werte verteidigt, ist also auf einmal ja sehr viel kleiner geworden. In welcher Rolle sehen Sie da jetzt die Europäische Union?
Auch Ziel, glaube ich, dieses Aufrufs war Appell an Europa. Wir erleben wirklich die Zeiten, wo es klar geworden ist, dass die Sicherheitsordnung, die nach 45 auf die oder jene Weise und vor allem nach 89 geschafft worden ist, nicht mehr funktioniert. Und Europa hat lange also in der Situation gelebt mit Outsourcing sozusagen, fast Outsourcing der Wirklichkeit Sicherheitsunterstützung und war immer mehr oder weniger sicher, dass USA also diese starke Seite sein werden und dass Europa gewisse Sicherheit haben kann. Also das ist jetzt überhaupt nicht mehr der Fall. Und das musste man, gut, ich bin ja keine Prophetin, ich bin ja eigentlich Historikerin. Und aus der Historikersicht war für mich es auf eine, würde ich sagen, fast schmerzhafte Weise klar, nach 2014 spätestens und vor 3 Jahren nach Beginn dieses Krieges, dass Europa viel entschlossener, viel konsequenter handeln muss. Und übrigens, wir haben ja erlebt, Europa hat gezögert mit wirklicher Unterstützung für Ukraine. Bidens Amerika hat gezögert. Das ist letztendlich dazu geführt, dass wir überall Menschen, Populisten, Autokraten, die eigentlich mit irgendwelchen schnellen Entscheidungen kommen. Und ich habe Angst, die eigentlich Erpressung, in Wirklichkeit Erpressung Europas sind, in vielerlei Hinsicht. Und ich glaube, das ist jetzt die Stunde Null für Europa. Wenn man sich nicht zusammen tut, wenn man das eigene Sicherheitssystem jetzt nicht schafft, wir stehen vielleicht an epochalen Entscheidungen, aber wenn das nicht passiert, natürlich ist es schwer, den Menschen zu erklären in Europa, die all diese Jahre ein Gefühl hatten, also das ist alles schon längst vorbei und so, dass Europa ihr eigenes Sicherheitssystem aufbauen muss und dass man eigentlich Ukrainer unterstützen muss, weil Ukraine diesen Krieg nicht für sich alleine geführt hat. Ich war immer dieser Meinung und das ist ja nicht, sie hat nicht nur sich selbst verteidigt. Und das, glaube ich, wurde sehr stark, also wenigstens von vielen verdrängt. Also man hat das irgendwie gehofft, es ist irgendein regionaler Krieg, das wird sich legen. Nein, es ist etwas, das ist die Zeitenwende, wirklich.
In Ihrem Buch Der Russland-Reflex, da haben Sie schon vor Jahren darauf hingewiesen, dass Russland seine Geschichte eigentlich schon seit dem Jahr 2000 propagandistisch umschreibt. Fangen die USA jetzt quasi auch damit an?
Ja, das ist immer dieser Spiel von Populisten und Autokraten mit der Vergangenheit. Wenn in Wirklichkeit ihre Zukunftsperspektiven sind, also dieses Made America Great Again, ja, das ist irgendwie Einspielung. Oder wir wollen wieder das große Russland oder die große Sowjetunion. Das ist immer Spiel mit irgendwelchen Mythen über die Vergangenheit. Also da sehen wir ja jetzt, es gibt in Wirklichkeit keine Zukunftsperspektiven. Und wenn man der Wahrheit ins Auge sehen sollte, ihre Zukunftsperspektiven und Versprechungen sind in Wirklichkeit gegen das Heute gerichtet. Das erleben wir in Deutschland, also bei AfD und also den rechten Kräften. Das erleben wir jetzt natürlich mit Amerika, das erleben wir schon längst mit Putin.
Sie stehen ja im Austausch mit russischen und auch ukrainischen Intellektuellen. Gibt es da denn gute Ideen zur Friedensfrage?
Ich glaube, da sind wir uns bei allen Diskussionen sind wir uns einig. Nur der gerechte Frieden für Ukraine kann die Sicherheit in Europa schaffen. Wenn das nicht passiert, heißt das, also dass Putin vielleicht also für einige Zeit dann bei diesem Waffenstillstand bleibt, aber in Wirklichkeit, wie vor 10 Jahren bei Minsk 1, 2 oder wie die alle hießen, wird die Sicherheit nicht gewährleistet. Und noch mehr, wir werden es erleben, die Einmischung und Versuch, Europa zu manipulieren. Man bleibt ja nicht bei den amerikanischen Grenzen jetzt, wie wir sehen. Schon Kanada ist angegriffen mit einem Handelskrieg, aber schon, also will auch Trump auch noch mehr Macht, versucht eine Politik zu machen, die fast dem Putin ähnlich ist. Und das ist, glaube ich, überhaupt kein Zufall, dass Musk sich in die deutschen Wahlen einmischt, dass sie schon allen vorschreiben wollen, also sowohl Trump von seiner Seite, natürlich auch Putin, wie man wählen muss. Also das sind ja, ich glaube, das ist ein massiver Eingriff, also in die Souveränität, in die Sicherheit Europa. Und ich sehe ja Schritte in diese Richtung bei den europäischen Leadern. Und was ich auch erlebe, übrigens, und was ich ja von Amerika wahrnehmen kann und auch als Europa, in Wirklichkeit sind viele Menschen für die Ukraine. In Wirklichkeit ist es nicht so, dass den Populisten gewinnt, also den allen Menschen auf ihre Seite zu bringen, Gott sei Dank. Und ich glaube, also nur das wird die Sicherheit in Europa bringen, wenn man sich zusammentut, eigene Sicherheitsstrukturen aufbaut und es wirklich nicht zulässt, dass Ukraine genötigt wird zu einem Quasi-Frieden.
Was ist denn jetzt aus Ihrer Sicht der größte Fehler, den Europa machen kann? Schwäche zeigen?
Ja, Schwäche zeigen und in falscher Hoffnung und in Illusionen bleiben, dass dieser Quasi-Frieden also zur Wirklichkeit Sicherheit Europa bringen kann.
Das war die russische Historikerin Irina Schcherbakowa, Mitbegründerin der Menschenrechtsorganisation Memorial. Die belgische Künstlerin Jacqueline Mesmaeker ist sehr alt geworden. Mit 93 Jahren ist sie gestorben vor einem guten Jahr. So hat sie erleben dürfen, dass ihr Werk doch noch entdeckt wurde. Lange Zeit hatte sie im Schatten ihrer männlichen Kollegen gestanden. Studiert hatte Mesmaeker Mode, Design und Architektur und angefangen hat sie als Designerin zu arbeiten, zum Beispiel für einen Möbelhersteller. Ab den 1970er Jahren hat sie sich dann ganz der Kunst zugewandt und mit unterschiedlichen Medien experimentiert. So umfasst ihr Werk heute neben Skulpturen und Installationen auch Zeichnungen und Malerei, Fotografie und Film. In Salzburg kann man Jacqueline Mesmaeker jetzt entdecken, in der ersten Retrospektive außerhalb Belgiens. Secret Outlines, so lautet der Titel, also geheime Entwürfe. Eine Ausstellung, an deren Planung die Künstlerin anfangs sogar noch mitwirken konnte. Ein Beitrag von Tobias Krone.
Es ist ein Acker, links und rechts gesäumt von Wald. In der Mitte eine Lichtung und darüber Himmel. Alles in Schwarz-Weiß. Die unscheinbare Fotografie steckt in einem cremefarbenen Passepartout. Darunter die Aufschrift Versailles avant sa construction. Versailles vor seiner Erbauung. Ein Werk, in dem sich Jacqueline Mesmaekers grotesker Witz zeigt. Kurator Jürgen Tabor.
Diese Fotografie kann gar nicht dort entstanden sein, denn als Versailles erbaut wurde, gab es noch keine Fotografie. Also es ist eine Fiktion, die sie entstehen lässt. Aber die Symmetrie und diese Weite der Landschaft, der Text und der Goldrahmen dazu aktiviert unsere ganzen inneren Bilder von Versailles, die wir haben, sozusagen dieser riesigen Schlossanlage, der politischen Geschichte und was man alles damit verbindet. Also sie hat sich ganz viel auch damit beschäftigt, mit inneren Bildern, sozusagen mit Vorstellungskraft.
Ein bisschen erinnert die deklamatorische Aufschrift Versailles vor seiner Konstruktion auch an den belgischen Landsmann und Symbolisten René Magritte, der unsere Vorstellungskraft mit dem Bild einer Pfeife und der Unterschrift »Das ist keine Pfeife« auch erstmal auf die Probe stellt. Ja, Jacqueline Mesmaeker knüpft immer wieder Bezüge zu dieser belgischen Moderne. Da gibt es poetische Textbildverwirrungen à la Marcel Proothaas. Und irgendwie atmet alles den freundlichen Geist des Jugendstils. Doch technisch ist die Belgierin eine hochinnovative Konzept- und Videokünstlerin. In der 4-Kanal-Videoinstallation Multiscreen treffen von 4 Seiten Videobilder auf eine komplexe Würfelkonstruktion von Leinwänden.
dieser dreidimensionale Screen, aufgefächert wie ein Kristall aus halbtransparenten Tüllstoffen, wiederum aber ganz was Weiches, was Sanftes, das dann von allen Seiten aus angestrahlt wird von Filmen. Es gibt die Aussage von ihr, diese kurze Formel: Filmen ist Erfassen, Projizieren ist Malen.
Was man auf den Leinwänden sieht, hinten und vorne einen Mann im Fußballdress, der die typischen Fußballschussbewegungen macht, immer ohne Ball. Über die Seiten hin und her fliegen separat projizierte Fußbälle. Ab und zu wirkt es so, als treffe sie der Fußballer mit seinem Fuß.
Also ein Fußballspiel, das analytisch zerlegt wird und wieder in der Projektion zusammengesetzt wird, quasi. Analytisch und humorvoll eigentlich. Das ist bei ihr eben dieses ganz Spezielle auch.
Der Kurator Jürgen Tabor. Ein großer Teil der Ausstellung widmet sich den häuslichen Werken. In ihrer Brüsseler Wohnung, ihrem Refugium, ihrem Schutzraum, auch gegenüber einer männlich dominierten Kunstwelt. Hier lebte und arbeitete sie seit den 70ern. Hier kleidete Jacqueline Messmaker die Ritzen im Holz kaum sichtbar mit rosa Stoff aus. Wie sie erklärte, eine Art textiler Lippenstift. In einem Zimmer legte sie die Kindertapete von Vormietern in Fragmenten frei. Eine subtile Kunst, die sich verständlicherweise nur über großformatige Fotografien nach Salzburg transferieren ließ. Wie ein radikales Gegenstück dazu, eine brutalistisch anmutende Betonstele.
Eigentlich eine tragische Arbeit, ihre Schwester ist damals verstorben. Da entstand diese Betonstele, in der dein Kerzenleuchter einbetoniert ist und zum Erlöschen gebracht wurde. Also es war auch eine sehr persönliche Arbeit.
In dieser unaufdringlichen, gut proportionierten und gut erklärten Ausstellung ist zu spüren, wie sich Jacqueline Messmaker in ihrer Kunst frei arbeitet. Ihre Werke verlassen den Bilderrahmen, nehmen Teile des Raumes ein. Eindrucksvoll zeugt davon das Spätwerk, die Installation Couloir, auf langen Papierrollen, die von der Wand bis weit über den Fußboden laufen. Eine Hommage an ihren Fliesenboden.
Es ist mit dem Rollator zwischen Bett, Arbeitstisch, Küche hin und her. Und der Fliesenboden war sozusagen diese Verbindung. Sie hat sich den Fliesenboden von einem Assistenten oder Assistentin als Grundlage auf diese langen Papierrollen übertragen lassen und saß dann am Arbeitstisch und hat sie Stück für Stück koloriert und hat das Papier immer weiter gerollt. Und als die letzte fertig war, ist sie am nächsten Tag eingeschlafen und gestorben. Also sie hat bis zum Schluss eigentlich auch noch für die Ausstellung Arbeiten gemacht.
In Salzburg ist der belgischen Künstlerin Jacqueline Messmaker jetzt eine Ausstellung gewidmet. Das war ein Beitrag von Tobias Krone. Und zum Schluss kommen wir noch zu einer Jubilarin. Katja Epstein ist heute 80 geworden. Mehr über sie jetzt in den Kulturmeldungen mit Michael Köhler.
Ihre Karriere begann im studentischen Berliner Milieu der 60er Jahre. Mit 25 landete sie dann ihren Erfolgshit beim Eurovision Song Contest 1970 und erreichte den dritten Platz mit Wunder gibt es immer wieder. Die Deutschen versuchten auch im Schlager, im Chanson progressiv, kritisch und utopisch zu sein. Mitte der 70er erweiterte sie ihr Repertoire um Lieder von Heinrich Heine, sang Bertolt Brecht, Kurt Tucholsky. Bühnen, Filmproduktionen haben sie einem großen Publikum bekannt und beliebt gemacht. Katja Epstein ist seit über 50 Jahren auf der Bühne singend und spielend. Und in der Sendung Fazit im Deutschlandfunk Kultur erinnert sie sich an ihre Anfänge.
Wir haben Protest gemacht und da ich singen konnte, habe ich da mitgesungen. Klar, aber ich wollte ja nie auf die Bühne. Ich habe ja diese Schlagerschublade, da habe ich nie drin gesessen und auch gewisserweise gesprengt, weil ich immer nach vorne gegangen bin. Ich wollte wissen, was an Ausdrucksstärke noch in mir steckt und was ich irgendwie noch machen könnte. Aber ich habe nie gewusst, dass ich doch eine komödiantische Begabung hätte.
Theater, Theater. Katja Epstein ist 80. Den Südflügel des für viele Jahre geschlossenen Pergamon-Museums in Berlin haben am Wochenende tausende Menschen besichtigt. Seit Herbst 2023 ist das Pergamon-Museum auf der Berliner Museumsinsel eigentlich wegen umfassender Sanierung geschlossen. Die Instandsetzung geschieht in zwei Abschnitten. Der Südflügel wird ab der kommenden Woche saniert. Die Arbeiten sollen dann bis 2036 dauern. Davor wurde der Flügel jetzt noch mal kurzzeitig geöffnet. Am Freitag und Samstag kamen jeweils durchschnittlich 4.000 Besucher am Tag. In den nahezu leeren Räumen des Südflügels waren die Prozessionsstraße von Babylon zu sehen, das Ischtar-Tor und das Markt-Tor von Milet. Im Frühjahr 2027 soll dann die Wiedereröffnung des Nordflügels mit dem berühmten Pergamonaltar sein. 2037 dann das ganze Haus wieder vollständig geöffnet sein. Der Historiker Meron Mendel und die Politologin, seine Ehefrau Sabanu Cema, haben in Hamburg die Buber-Rosenzweig-Medaille erhalten, eine undotierte Auszeichnung, und zwar für Verdienste um Verständigung im interreligiösen Kontext. Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher betont in seinem Grußwort, dass die beiden Preisträger zeigen, wie Polarisierung überwunden werden könne, Perspektiven für ein friedvolles, demokratisches Miteinander aufgezeigt werden. Das jüdisch-muslimische Ehepaar aus der Main-Metropole Frankfurt engagiert sich öffentlich für Demokratie und Menschenrechte. Die Kolumne Muslimisch-Jüdisches Abendbrot der beiden für die Frankfurter Allgemeine Zeitung ist auch als Buch erhältlich.
Vielen Dank, Michael Köhler. Und damit geht Kultur heute zu Ende. Die Informationen am Abend berichten nach den Nachrichten unter anderem über die Union auf dem Weg zu einer möglichen Koalition und Regierung mit der SPD. Am Mikrofon verabschiedet sich Doris Schäfer-Noske. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.